Ja, wir wollen nochmal Psalm 3 anschauen zusammen. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Selah. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er erhört mich von seinem heiligen Berg. Selah. Ich lege mich nieder und schlief. Ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor den Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gelagert haben. Steh auf, o Gott, o Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen sei über deinem Volk. Ja, wir haben ja letztes Mal den Psalm 3 vor allem so im Lichte von Psalm 1 und Psalm 2 gesehen. Wir haben gesehen, es gibt viele Zusammenhänge, sie sollen auch fortlaufend gelesen werden. Im Psalm 2 geht es ja um den Gesalbten des Herrn, der auf seinem heiligen Berg eingesetzt wird. Und hier im Psalm 2 erwartet der Psalmist dann die Hilfe von seinem heiligen Berg in Vers 5. Und wir haben auch darüber nachgedacht, wie im Psalm 3 eigentlich die Intensität und die Größe von Schwierigkeiten bei Gottes Kindern auch beschrieben wird. Und wie auch wir nicht erstaunt sein sollen, wenn das Teil ist von unserem Gebetsleben oder Teil von dem, was wir erleben um uns herum und was dann auch zum Gebet werden soll und darf. Und wir werden heute noch mal ein bisschen genauer auf den Psalm eingehen und ich möchte auch mit euch so den Blick auch nach vorne machen, den der Psalm uns gibt, weil da gibt es diesen Aspekt auch da drin. Und wir schauen uns erstmal so ein bisschen die Struktur an von dem Psalm. Ganz, ganz viele Psalmen haben eine dichterische Struktur und es hilft, die auch zu sehen, damit man den Psalm auch besser versteht. Und der Psalm 3 ist unter anderem, er hat mehrere dichterische Strukturen, aber er ist auch chiastisch aufgebaut oder chiastisch, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch ausspricht. Ein Chiasmus ist eigentlich ein Muster der Form A, B, C, C, B, A. Also eine Aussage ganz am Anfang, die wiederholt sich ganz am Ende oder hat ein Gegenüber ganz am Ende. Und dann gibt es eine zweite Aussage B, die hat ihr Gegenüber fast ganz am Ende. Und dann gibt es so einen Mittelteil eben C. Die beiden entsprechen sich auch gegenseitig, diese zwei Mittelteile. Man kann auch sagen, das ist wie eine Zwiebel und man schält quasi die Zwiebel, also die äußerste Hülle. Es gibt eine äußerste Hülle, der Anfang und das Ende des Psalms. Und dann kommt man immer weiter nach innen und innen gibt es dann so einen Kern von dem Psalm. Und der Kern vom Psalm ist auch hier von den Versen her die Mitte. Das sind die Verse 5 und 6. Guten Abend. Sind die Verse 5 und 6, wir sind gerade bei Psalm 3. Und wir arbeiten uns jetzt eigentlich von dem Zentrum der Zwiebel nach außen, Schritt für Schritt. Und ich lese nochmal die Verse 5 bis 6. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er erhört mich von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief, ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Also das ist dieser Kern der Zwiebel. Und man findet hier in diesem Kern auch einige Gegensätze oder Entsprechungen. Also zum Beispiel ruft der Psalmist zum Herrn und dann legt er sich nieder und schläft. Also hier dieses Thema, dass wenn wir Gott angerufen haben, haben wir die Ruhe, uns nachher hinzulegen und zu schlafen. Und wir haben auch dieses Spiel mit dieser globalen, kosmischen Realität dieses Berges Jerusalem, des Berges Zion, dem heiligen Berg, und dann dem David, der zu der Zeit wahrscheinlich schon jenseits des Jordans geflohen ist und eigentlich völlig woanders, nicht mehr in Jerusalem, und der Herr hält ihn aber trotzdem dort an diesem Ort. Und wir gehen jetzt auf die nächste Schicht der Zwiebel. Und wir schauen jetzt mal vor und nach diesen Versen. Und ich lese dazu nochmal den Vers 4 vor. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich oder um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Und jetzt hört mal auf Vers 7, das ist also das Gegenstück dazu. Ich fürchte mich nicht vor zehntausenden Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Also in Vers 4, wer ist um ihn her? Es ist der Herr, der ein Schild ist um ihn her. Und im Vers 7, der Kontrast dazu, ich fürchte mich, oder gerade weil der Herr mein Schild ist um mich her, fürchte ich mich nicht vor zehntausenden Kriegsvolks, die auch um mich her sind. Das heißt, dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes beim Gebet, die im Gebet auch gefördert und heranwächst, wenn wir beten, die nimmt uns die Furcht vor dem, was um uns her ist. Und dann gehen wir als letzten Schritt auf die äußerste Schicht der Zwiebel und also ganz an den Anfang des Psalms oder Anfang des poetischen Teils des Psalms, im Vers 2. Da sagt der Psalmist: Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Also wir haben hier im Vers 2 einen sehr starken Fokus auf die Feinde. Und diese Feinde, die sprechen und die sagen, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Also der Fokus auf die Bedrängnis, auf die Bedränger, die ihn bedrängen mit diesem Ton, also mit diesem Spott, den sie haben. Es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Und dann am Ende kommt dann das Gegenstück zu diesem Anfang in Vers 8. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. Also wir sehen, am Anfang erheben sich die Bedränger gegen ihn. Und was betet der Psalmist am Ende? Er sagt, erhebe dich Gott, steh auf, Herr. Und dann, am Anfang wird es in Frage gestellt, also der Gott wird ihn nicht retten. Und dann sagt er, bei dem Herrn ist die Rettung. Und der Fokus ist jetzt nicht mehr auf den Feinden, interessanterweise, sondern auf das Volk Gottes. Er sagt ganz am Ende, dein Segen komme auf dein Volk. Und ich glaube, wir sehen in diesem Gebet, in Psalm 3, in diesem exemplarischen Gebet, wo der erste Psalm, wo wirklich ein Mensch mit seiner Not vor Gott kommt, sehen wir ganz, ganz viel über, was das Gebet mit uns auch bewirkt und bewirken soll. Das Ziel des Gebets ist, dass wir hinknien in einem Zustand, wo die Feinde groß sind, und wieder aufstehen in einem Zustand, wo Gott groß ist in unserem Herzen, wo die Feinde klein geworden sind. Also zu Beginn, bevor wir beten, dann füllen die Feinde mit ihrem Spott unsere Augen, unsere Ohren, unser Denken. Das kreist um die Feinde und der Zweifel kreist um unsere Gedanken. Und die werden aber im Gebet ersetzt durch den Fokus auf Gott und auch auf den Fokus auf Gottes Volk. Also wir bitten Gott, dass er aufsteht, dass er den Platz einnimmt, den die Feinde eingenommen haben vorher. Und dass er sich erhebt auch in unserem Leben über die Sorgen, über die Sünden auch in unserem Leben. Und dann der letzte Gedanke zu diesem Psalm noch. Wir sehen auch hier in dem Psalm den Grund für Davids Zuversicht. Und das ist ganz interessant. Wieso hat David die Zuversicht, dass er gerettet wird? Und wir haben das im letzten Vers gelesen. Rette mich, mein Gott, denn, und jetzt kommt der Grund, wieso betet er zu Gott, rette mich, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Und dieses hast geschlagen, das ist im Hebräischen ein Perfekt, und ein Perfekt im Hebräischen kann man übersetzen als einfach ein Perfekt im Deutsch, also Vergangenheit, du hast es gemacht, und das schwingt hier sehr wahrscheinlich auch mit, diese Bedeutung. Also David schaut zurück, er ist in der Situation, wo Absalom ihn verfolgt, und er schaut zurück auf die Situation, wo Gott schon mal alle seine Feinde zerschlagen hat. Und das ist die Situation der Philister, der Völker um Israel herum, wo Gott große Siege gegeben hat. Und er sagt eigentlich, Gott, du hast gehandelt an mir in der Vergangenheit, rette mich deshalb auch jetzt, weil ich weiß, ich habe dich kennengelernt als ein Gott, bei dem wirklich Rettung ist. Also er gründet es nachher in dem Charakter Gottes, wenn er meint, dem Herrn ist Rettung. Aber perfekt im Hebräischen kann auch einfach bedeuten, es ist was Abgeschlossenes. Es muss nicht unbedingt eine zeitliche Folge bedeuten. Es kann sein, dass der Psalmist hier sagen will, dass diese Rettung von seinen Feinden so sicher ist, dass es bereits in seinen Gedanken etwas Abgeschlossenes ist. Also im Sinne von, rette mich, mein Gott, denn ich bin so sicher, dass ich zurückschauen werde und meine Feinde sind, du hast ihnen auf die Backe geschlagen. Okay, und dann, was heißt es ganz genau, dass Gott die Feinde auf die Backe schlägt oder auf den Kinnbacken schlägt? Ich lese euch einfach ein paar Verse vor, wo die Zähne der Feinde genannt werden. Und dann sehen wir so ein bisschen, wie die Bibel auch diesen Begriff der Zähne und auch des Backens, der ja die Zähne auch drin trägt, benutzt. Psalm 57, Vers 4, ihre Zähne sind Speere und Pfeile, ihre Zunge ein scharfes Schwert. Also hier sind die Zähne Waffen letztlich des Gottlosen. Und dann Psalm 58, Vers 6, zerschmettere, o Gott, die Zähne in ihrem Mund, die Reißzähne der jungen Löwen zerbrich, Herr. Oder Hiob 29, Vers 17, ich zerbrach dem Frevler die Reißzähne und entriss Beute aus seinen Zähnen. Oder Sprüche 30, in Sprüche 30 wird die Generation beschrieben, deren Zähne Schwerter sind und deren Gebiss Messer, um die Elenden vom Land zu fressen und die Armen aus der Menschheit zu vertilgen. Das heißt also, wenn er jetzt dafür betet, dass Gott seine Feinde auf den Kinnbacken schlägt und deren Zähne zerbricht, dann betet er, dass Gott bei den Feinden Davids deren Waffen so sehr vernichtet, dass sie nie mehr schaden können. Das ist eigentlich der Inhalt von dieser Bitte. Also auf die Backen schlagen ist nicht, glaube ich, primär der Fokus hier, dass Gott die Feinde beschämt, indem er ihnen auf die Backe schlägt, sondern wirklich im Sinne von die Fänge der Raubtiere, die Kiefer, wo diese Reißzähne drin sind. Und er betet, Gott, nimm dem Löwen die Reißzähne raus, womit er eben dieses Beutetier reißen will, nämlich mich selbst, und entreiß mich wie eine Beute diesen Fängen meiner Feinde. Und das sagt uns ein paar Sachen. Das sagt uns erstens, dass die Feinde Gottes gefährlich sind. Sie sind räuberisch und sie sind brutal. Und wir sind uns dessen manchmal nicht bewusst, weil wir so geschützt sind durch gewisse äußerliche Umstände. Aber wenn wir sehen würden, wie der gottlose Mensch ist gegenüber den Christen, der befreit ist von gesellschaftlichen Normen, von gewissen Dingen, die ihn zurückhalten, dann ist das ein brutaler Feind, mit dem wir es zu tun haben. Und wenn wir manchmal sehen in die Bibel, ja, wie Gott die Philister zerschlägt und so weiter, dann ist es deswegen, weil Gott sein Volk beschützt vor reißerischen Tieren in gewissem Sinne, vor mörderischen Gewalttätern. Und dann will ich zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick machen in das Neue Testament. Weil im Neuen Testament gibt es eine sehr spannende Parallele zu diesem Gedanken hier im Psalm 3 in Bezug auf Jesus Christus. In Kolosser 2, Vers 15 steht, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das heißt also, wenn wir als Gläubige an Jesus Christus, wenn wir beten, steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert, dann sagen wir, Herr Gott, siehe, was du an dem größeren David getan hast, wie du seine Feinde entwaffnet hast an dem Kreuz. Und nun stehe auf, weil dieser Sieg eben entscheidend errungen wurde durch deinen Sohn. Ja, lasst uns diese Gedanken auch mitnehmen zur Ausrichtung auf die Gebete und auf die Gebetsanliegen. wir gleich hören.